Guten Tag. In diesem Prüfungsabschnitt hören Sie drei Texte. Jeden Text hören Sie zweimal. Während des Hörens lösen Sie die Aufgaben zum Text. Beachten Sie bei jedem Text das Piktogramm, damit Sie wissen, welchen Antwortbogen Sie benutzen sollen. Für den ersten und zweiten Teil nehmen Sie bitte den Antwortbogen, der mit dem Piktogramm Kreuz gekennzeichnet ist. Teil 1. Sie hören ein Interview mit J.K. Rowling, der Erfinderin von Harry Potter. Dazu gibt es 7 Aussagen. Ergänzen Sie in jeder Aussage den fehlenden Satzteil. Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen mit dem Piktogramm Kreuz. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie die Aufgaben 1 bis 7. Jetzt hören Sie den Text.
Wir sind alle etwas absurd. Joanne Rowling, die Erfinderin von Harry Potter, erzählt im Interview mit dem Spiegel über ihren Erfolg und ihren ersten Roman für Erwachsene.
Sie sind eine erfolgreiche Frau. Haben Sie jemals den Gedanken gehabt, das Schreiben zu beenden?
Nein, darüber habe ich nie nachgedacht. Ich habe mein ganzes Leben lang geschrieben und werde immer schreiben, weil es mir Freude macht. Ich habe mir allerdings manchmal selbst gesagt, dass ich nicht unbedingt etwas veröffentlichen muss. Durch den Erfolg von Harry Potter habe ich maximale Freiheit. Ich kann meine Rechnungen zahlen. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen.
Warum haben Sie sich entschieden, nach Harry Potter ein Buch für Erwachsene zu schreiben?
Ich denke nicht darüber nach, an wen sich meine Bücher richten. Ich hatte die Idee, einen Roman zu schreiben, rund um die politische Wahl in einer Kleinstadt, weil ich glaube, dass man auf diese Weise viel über die Gesellschaft und die unterschiedlichen Schichten erzählen kann.
Der Roman »Ein plötzlicher Todesfall« spielt in einem fiktiven englischen Städtchen. Warum gerade in einer Kleinstadt?
Erstmal, weil ich in einer ähnlichen Stadt aufgewachsen bin und das Leben dort gut kenne. Für einen Schriftsteller gibt es viele Möglichkeiten, genau zu untersuchen, wie sich die Handlungen einzelner Personen auf das Leben der anderen auswirken. Es ist doch so, dass wir alle etwas absurder sind, als wir zugeben. Das hat mich interessiert. Und auch, welche Abhängigkeiten und Süchte wir ertragen, um unsere gesellschaftlichen Rollen angemessen zu spielen. Dabei zerstören diese Süchte unser Leben und das Leben vieler Familien.
Sie sind berühmt und reich geworden mit geistiger Arbeit, die Ihnen persönlich viel bedeutet. So etwas geschieht selten. Empfinden Sie das als luxuriös?
Absolut. Und ich bin dafür wirklich enorm dankbar. Aber entscheidend ist, dass reich zu werden niemals mein Ziel war. Es ist nur ein Zufall, dass ich so viel Geld verdiene. Ich habe ein Buch geschrieben, von dem ich glaubte, dass es ein gutes Buch ist. Mehr nicht.
Hat der Erfolg Sie verändert?
Das hat er, und jeder, der das nicht zugibt, der lügt. Zunächst sind mit dem Erfolg eine Menge Sorgen aus meinem Leben verschwunden. Ich kam praktisch über Nacht zu sehr viel Geld. Ich war völlig überfordert. Und ich fühlte mich plötzlich pflichtbewusster. Ich fing an, in alle Richtungen Geld wegzugeben, doch das hilft am Ende niemandem. Ich war einfach auf diese Situation nicht vorbereitet.
Wie geht es Ihnen in der Gesellschaft reicher Leute?
Durch mein eigenes Leben konnte ich beobachten, wie sich das Verhalten von Menschen verändert, wenn man reich wird. Ich erinnere mich gut an eine Begegnung mit einem Mann, der zu mir sagte: Zum Glück gibt es hier keine Asozialen. Offensichtlich ging er davon aus, dass ich seine Meinung teile. Es fiel ihm überhaupt nicht ein, dass ich vor 15 Jahren aus seiner Sicht noch zu den Asozialen gezählt hätte.
Finden Sie so ein Verhalten beleidigend?
Ich finde es alarmierend, dass Leute glauben, Erfolg, und in unserer Gesellschaft wird Reichtum ja mit Erfolg gleichgesetzt, ließe einen vergessen, wie das Leben zuvor war. Ich finde es wirklich alarmierend, dass manche Leute denken, meine Erinnerungen wären einfach so gelöscht wie bei einem Computerprogramm. Bis heute nehme ich es nicht als selbstverständlich, dass ich meine Rechnungen zahlen kann.
Wie wichtig ist es Ihnen, dass ein plötzlicher Todesfall ein Erfolg wird?
Was genau ist ein Erfolg?
Gute Kritiken, viele Leser.
Ich bin mir sicher, dass ich in meinem Leben keinen Erfolg wie Harry Potter mehr haben werde. Bei diesem Buch, ganz ehrlich, war es mir am wichtigsten, dass ich selbst zufrieden bin. Jeder Schriftsteller hat lieber gute als schlechte Kritiken und jeder wünscht sich viele Leser.
Frau Rowling, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
Jetzt hören Sie den Text noch einmal.
Wir sind alle etwas absurd. Joanne Rowling, die Erfinderin von Harry Potter, erzählt im Interview mit dem Spiegel über ihren Erfolg und ihren ersten Roman für Erwachsene.
Sie sind eine erfolgreiche Frau. Haben Sie jemals den Gedanken gehabt, das Schreiben zu beenden?
Nein, darüber habe ich nie nachgedacht. Ich habe mein ganzes Leben lang geschrieben und werde immer schreiben, weil es mir Freude macht. Ich habe mir allerdings manchmal selbst gesagt, dass ich nicht unbedingt etwas veröffentlichen muss. Durch den Erfolg von Harry Potter habe ich maximale Freiheit. Ich kann meine Rechnungen zahlen. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen.
Warum haben Sie sich entschieden, nach Harry Potter ein Buch für Erwachsene zu schreiben?
Ich denke nicht darüber nach, an wen sich meine Bücher richten. Ich hatte die Idee, einen Roman zu schreiben, rund um die politische Wahl in einer Kleinstadt, weil ich glaube, dass man auf diese Weise viel über die Gesellschaft und die unterschiedlichen Schichten erzählen kann.
Der Roman »Ein plötzlicher Todesfall« spielt in einem fiktiven englischen Städtchen. Warum gerade in einer Kleinstadt?
Erstmal, weil ich in einer ähnlichen Stadt aufgewachsen bin und das Leben dort gut kenne. Für einen Schriftsteller gibt es viele Möglichkeiten, genau zu untersuchen, wie sich die Handlungen einzelner Personen auf das Leben der anderen auswirken. Es ist doch so, dass wir alle etwas absurder sind, als wir zugeben. Das hat mich interessiert. Und auch, welche Abhängigkeiten und Süchte wir ertragen, um unsere gesellschaftlichen Rollen angemessen zu spielen. Dabei zerstören diese Süchte unser Leben und das Leben vieler Familien.
Sie sind berühmt und reich geworden mit geistiger Arbeit, die Ihnen persönlich viel bedeutet. So etwas geschieht selten. Empfinden Sie das als luxuriös?
Absolut. Und ich bin dafür wirklich enorm dankbar. Aber entscheidend ist, dass reich zu werden niemals mein Ziel war. Es ist nur ein Zufall, dass ich so viel Geld verdiene. Ich habe ein Buch geschrieben, von dem ich glaubte, dass es ein gutes Buch ist. Mehr nicht.
Hat der Erfolg Sie verändert?
Das hat er, und jeder, der das nicht zugibt, der lügt. Zunächst sind mit dem Erfolg eine Menge Sorgen aus meinem Leben verschwunden. Ich kam praktisch über Nacht zu sehr viel Geld. Ich war völlig überfordert. Und ich fühlte mich plötzlich pflichtbewusster. Ich fing an, in alle Richtungen Geld wegzugeben, Doch das hilft am Ende niemandem. Ich war einfach auf diese Situation nicht vorbereitet.
Wie geht es Ihnen in der Gesellschaft reicher Leute?
Durch mein eigenes Leben konnte ich beobachten, wie sich das Verhalten von Menschen verändert, wenn man reich wird. Ich erinnere mich gut an eine Begegnung mit einem Mann, der zu mir sagte: Zum Glück gibt es hier keine Asozialen. Offensichtlich ging er davon aus, dass ich seine Meinung teile. Es fiel ihm überhaupt nicht ein, dass ich vor 15 Jahren aus seiner Sicht noch zu den Asozialen gezählt hätte.
Finden Sie so ein Verhalten beleidigend?
Ich finde es alarmierend, dass Leute glauben, Erfolg, und in unserer Gesellschaft wird Reichtum ja mit Erfolg gleichgesetzt, ließe einen vergessen, wie das Leben zuvor war. Ich finde es wirklich alarmierend, dass manche Leute denken, meine Erinnerungen wären einfach so gelöscht wie bei einem Computerprogramm. Bis heute nehme ich es nicht als selbstverständlich, dass ich meine Rechnungen zahlen kann.
Wie wichtig ist es Ihnen, dass ein plötzlicher Todesfall ein Erfolg wird?
Was genau ist ein Erfolg?
Gute Kritiken, viele Leser.
Ich bin mir sicher, dass ich in meinem Leben keinen Erfolg wie Harry Potter mehr haben werde. Bei diesem Buch, ganz ehrlich, war es mir am wichtigsten, dass ich selbst zufrieden bin. Jeder Schriftsteller hat lieber gute als schlechte Kritiken und jeder wünscht sich viele Leser.
Frau Rowling, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
Sie haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Teil 2. Sie hören ein Interview mit Kevin Höring, dem zweifachen Sieger der deutschen Mathematik-Olympiade. Dazu gibt es 6 Aussagen. Ergänzen Sie in jeder Aussage den fehlenden Satzteil. Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen mit dem Piktogramm Kreuz. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie die Aufgaben 8 bis 13. Jetzt hören Sie den Text. Ein Mathe-Olympiasieger. Der Nürnberger Gymnasiast Kevin Höllring gewann erst vor kurzer Zeit im Bundesfinale der deutschen Mathematik-Olympiade die Goldmedaille.
Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du in Mathe so richtig gut bist?
Meine Mutter erzählt gerne, wie ich als kleines Kind in der Küche saß und in einem Katalog über Einbauküchen blätterte. Ich sagte, die Küche kostet aber so und so viel mehr als die andere. Meine Mutter hielt es für einen Scherz, aber als sie nachrechnete, stellte sie fest, dass ich recht hatte. Zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht einmal in der Grundschule.
Du bist zweimaliger Bundessieger in Mathematik. Wie bereitest du dich vor?
Man kann wichtige Strategien erlernen, wie man eine bestimmte Aufgabe löst. Aber da die Autoren der Mathematik-Olympiade jedes Jahr neue Methoden in ihre Aufgaben einbauen, ist es doch jedes Mal ein neues Erlebnis. Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass zu viel Vorbereitung dazu führt, dass ich mir zu viele Gedanken mache. Dann fallen die Ergebnisse schlechter aus.
Gibst du dein Wissen auch weiter, etwa an andere Schüler oder über Nachhilfe?
Ich helfe anderen Schülern durch Nachhilfe. Auch in den Pausen muss ich häufig als eine Frage-Antwort-Maschine funktionieren, die sofort zur Verfügung steht. Nachhilfe gebe ich in Fremdsprachen, Mathematik, Physik und in Chemie. Bisher sind meine Nachhilfeschüler sehr zufrieden mit meinen Erläuterungen.
Welcher Teilbereich der Mathematik ist deine Spezialität? Was kannst du besonders gut?
Das ändert sich mit der Zeit. Zu Beginn war ich besonders gut in Zahlentheorie und eher mittelmäßig in Geometrie und Algebra. Inzwischen würde ich Geometrie und Algebra als meine erfolgreichsten und beliebtesten Themengebiete bei Wettbewerben bezeichnen.
Manche Schüler können Mathematik gar nicht leiden. Warum ist das so?
Ich sehe ein großes Problem darin, dass diese negative Haltung hauptsächlich von Eltern und Erwachsenen präsentiert wird. Wenn ich auf einer Preisverleihung bin und ein Redner sagt, Mathe hat mich noch nie interessiert, dreht sich mir der Magen um. Es sind solche Äußerungen, die Schüler in ihrer Haltung bestätigen. Würden die Eltern ihren Kindern erklären, dass Mathematik nützlich und wichtig ist, dann hätte sie kein so schlechtes Image. Das bemerke ich immer, wenn ich als Mathefreak bezeichnet werde. Hätte sie kein negatives Image, würde sich niemand daran stören, wenn ich mich so gerne mit ihr beschäftige.
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik werden in Bayern besonders unterstützt. Konntest du davon profitieren?
Ich konnte tatsächlich vom Programm für Mathematikbegeisterte profitieren, das mich in der 8. Klasse zu den größeren Mathewettbewerben gebracht hat. Auf dem ersten Seminar am Hesselberg haben es die Veranstalter tatsächlich geschafft, meine Begeisterung endgültig zu wecken, was sich bis heute ausgewirkt hat.
Hast du dir schon Gedanken über dein Studium und Beruf gemacht?
Bisher sieht es danach aus, dass ich eine Kombination aus Mathe und Physik studieren werde. Wie es danach weitergeht, steht in den Sternen. Ich lasse die Zukunft wohl noch etwas mehr auf mich zukommen.
Jetzt hören Sie den Text noch einmal. Ein Mathe-Olympiasieger. Der Nürnberger Gymnasiast Kevin Höllring gewann erst vor kurzer Zeit im Bundesfinale der deutschen Mathematik-Olympiade die Goldmedaille.
Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du in Mathe so richtig gut bist?
Meine Mutter erzählt gerne, wie ich als kleines Kind in der Küche saß und in einem Katalog über Einbauküchen blätterte. Ich sagte, die Küche kostet aber so und so viel mehr als die andere. Meine Mutter hielt es für einen Scherz, aber als sie nachrechnete, stellte sie fest, dass ich recht hatte. Zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht einmal in der Grundschule.
Du bist zweimaliger Bundessieger in Mathematik. Wie bereitest du dich vor?
Man kann wichtige Strategien erlernen, wie man eine bestimmte Aufgabe löst. Aber da die Autoren der Mathematik-Olympiade jedes Jahr neue Methoden in ihre Aufgaben einbauen, ist es doch jedes Mal ein neues Erlebnis. Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass zu viel Vorbereitung dazu führt, dass ich mir zu viele Gedanken mache. Dann fallen die Ergebnisse schlechter aus.
Gibst du dein Wissen auch weiter, etwa an andere Schüler oder über Nachhilfe?
Ich helfe anderen Schülern durch Nachhilfe. Auch in den Pausen muss ich häufig als eine Frage-Antwort-Maschine funktionieren, die sofort zur Verfügung steht. Nachhilfe gebe ich in Fremdsprachen, Mathematik, Physik und in Chemie. Bisher sind meine Nachhilfeschüler sehr zufrieden mit meinen Erläuterungen.
Welcher Teilbereich der Mathematik ist deine Spezialität? Was kannst du besonders gut?
Das ändert sich mit der Zeit. Zu Beginn war ich besonders gut in Zahlentheorie und eher mittelmäßig in Geometrie und Algebra. Inzwischen würde ich Geometrie und Algebra als meine erfolgreichsten und beliebtesten Themengebiete bei Wettbewerben bezeichnen.
Manche Schüler können Mathematik gar nicht leiden. Warum ist das so?
Ich sehe ein großes Problem darin, dass diese negative Haltung hauptsächlich von Eltern und Erwachsenen präsentiert wird. Wenn ich auf einer Preisverleihung bin und ein Redner sagt, Mathe hat mich noch nie interessiert, dreht sich mir der Magen um. Es sind solche Äußerungen, die Schüler in ihrer Haltung bestätigen. Würden die Eltern ihren Kindern erklären, dass Mathematik nützlich und wichtig ist, dann hätte sie kein so schlechtes Image. Das bemerke ich immer, wenn ich als Mathefreak bezeichnet werde. Hätte sie kein negatives Image, würde sich niemand daran stören, wenn ich mich so gerne mit ihr beschäftige.
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik werden in Bayern besonders unterstützt. Konntest du davon profitieren?
Ich konnte tatsächlich vom Programm für Mathematikbegeisterte profitieren, das mich in der 8. Klasse zu den größeren Mathewettbewerben gebracht hat. Auf dem ersten Seminar am Hesselberg haben es die Veranstalter tatsächlich geschafft, meine Begeisterung endgültig zu wecken, was sich bis heute ausgewirkt hat.
Hast du dir schon Gedanken über dein Studium und Beruf gemacht?
Bisher sieht es danach aus, dass ich eine Kombination aus Mathe und Physik studieren werde. Wie es danach weitergeht, steht in den Sternen. Ich lasse die Zukunft wohl noch etwas mehr auf mich zukommen.
Sie haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Für den dritten Teil nehmen Sie bitte den Antwortbogen, der mit dem Piktogramm Feder gekennzeichnet ist. Teil 3. Sie hören einen Text über einen Türmer. In folgender Zusammenfassung fehlen die Wörter 14 bis 20. Ergänzen Sie immer nur ein Wort. Schreiben Sie Ihre Antworten auf den Antwortbogen mit dem Piktogramm Feder. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie den zusammengefassten Text. Jetzt hören Sie den Text. Traditionsberuf mit herrlicher Aussicht. Hört ihr Leut und lasst euch sagen, der Ruf des Nachtwächters bei seinen Rundgängen ist mindestens ebenso bekannt wie der Beruf selbst. Weit weniger bekannt ist dagegen der Beruf des Türmers. Seine Aufgabe ist schnell erklärt. Im Mittelalter hielt ein Türmer in jeder größeren Stadt, die einen hohen Turm hatte, nachts von dort Ausschau nach feindlichen Angreifern und Räubern oder alarmierte die Bevölkerung, wenn es irgendwo brannte. Der Türmer arbeitete eng mit dem Nachtwächter zusammen, der sich in den Straßen der Stadt versichert, ob alles in Ordnung ist. Der Türmer war sozusagen Auge und Ohr des Nachtwächters, aufpassen und laut geben, wenn etwas passiert. Was nach einer lockeren Aufgabe klingt, war gar nicht so einfach. Türmer mussten stets wachsam sein, die ganze Nacht über. Die Müdigkeit war ihr größter Feind. Wer während der Arbeit einschlief, wurde in der Regel ins Gefängnis geworfen. Zu bestimmten Zeiten mussten Türmer Signale mit der Fanfare spielen und so vom Turm herab melden, ob alles in Ordnung war oder etwas Ungewöhnliches vor sich ging. Besonders im Winter war die Arbeitsstätte bitterkalt. Trotz überdachtem Turm waren die Türmer oft Wind und Wetter ausgesetzt. Auch am Tage spielte sich das Leben überwiegend auf dem Turm ab. Er war nicht nur Arbeitsplatz, sondern der Türmer wohnte auch dort, zusammen mit Frau und Kindern, die die Aussicht auf die ganze Umgebung genießen konnten. Und auch wenn die Aufgabe wichtig für die Stadt war, der Beruf war in der Bevölkerung nicht besonders hoch angesehen und wurde schlecht bezahlt. Zurück in die Gegenwart. Es gibt auch heute diesen Beruf noch, allerdings nicht mehr so häufig wie vor 500 Jahren. Gerade einmal 16 Menschen üben ihn in ganz Deutschland aus. Und sie tun das kaum, wie im Mittelalter, aus Sicherheitsgründen. Sie sind vielmehr eine touristische Attraktion. In vielen Fällen arbeitet der Türmer mit dem Nachtwächter zusammen, der Touristen durch die Stadt führt. Beide üben ihre Tätigkeit heute überwiegend nebenberuflich oder ehrenamtlich aus. Auch leben und wohnen Türmer heute nicht mehr an ihrem Arbeitsplatz. Früher wie heute muss ein Türmer eine gute Kondition haben. Treppensteigen gehört auch im Jahr 2012 zum Beruf dazu. Jetzt hören Sie den Text noch einmal. Traditionsberuf mit herrlicher Aussicht. Hört ihr Leut und lasst euch sagen, der Ruf des Nachtwächters bei seinen Rundgängen ist mindestens ebenso bekannt wie der Beruf selbst. Weit weniger bekannt ist dagegen der Beruf des Türmers. Seine Aufgabe ist schnell erklärt. Im Mittelalter hielt ein Türmer in jeder größeren Stadt, die einen hohen Turm hatte, nachts von dort Ausschau nach feindlichen Angreifern und Räubern oder alarmierte die Bevölkerung, wenn es irgendwo brannte. Der Türmer arbeitete eng mit dem Nachtwächter zusammen, der sich in den Straßen der Stadt versichert, ob alles in Ordnung ist. Der Türmer war sozusagen Auge und Ohr des Nachtwächters, aufpassen und laut geben, wenn etwas passiert. Was nach einer lockeren Aufgabe klingt, war gar nicht so einfach. Türmer mussten stets wachsam sein, die ganze Nacht über. Die Müdigkeit war ihr größter Feind. Wer während der Arbeit einschlief, wurde in der Regel ins Gefängnis geworfen. Zu bestimmten Zeiten mussten Türmer Signale mit der Fanfare spielen und so vom Turm herab melden, ob alles in Ordnung war oder etwas Ungewöhnliches vor sich ging. Besonders im Winter war die Arbeitsstätte bitterkalt. Trotz überdachtem Turm waren die Türmer oft Wind und Wetter ausgesetzt. Auch am Tage spielte sich das Leben überwiegend auf dem Turm ab. Er war nicht nur Arbeitsplatz, sondern der Türmer wohnte auch dort, zusammen mit Frau und Kindern, die die Aussicht auf die ganze Umgebung genießen konnten. Und auch wenn die Aufgabe wichtig für die Stadt war, der Beruf war in der Bevölkerung nicht besonders hoch angesehen und wurde schlecht bezahlt. Zurück in die Gegenwart. Es gibt auch heute diesen Beruf noch, allerdings nicht mehr so häufig wie vor 500 Jahren. Gerade einmal 16 Menschen üben ihn in ganz Deutschland aus. Und sie tun das kaum, wie im Mittelalter, aus Sicherheitsgründen. Sie sind vielmehr eine touristische Attraktion. In vielen Fällen arbeitet der Türmer mit dem Nachtwächter zusammen, der Touristen durch die Stadt führt. Beide üben ihre Tätigkeit heute überwiegend nebenberuflich oder ehrenamtlich aus. Auch leben und wohnen Türmer heute nicht mehr an ihrem Arbeitsplatz. Früher wie heute muss ein Türmer eine gute Kondition haben. Treppensteigen gehört auch im Jahr 2012 zum Beruf dazu. Sie haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Beenden Sie bitte die Arbeit an diesem Prüfungsabschnitt. Arbeiten Sie bitte an den nächsten Prüfungsabschnitten.